have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und es ist mir eine große Ehre, euch heute wieder begrüßen zu dürfen und vor allem natürlich den Mann begrüßen zu dürfen, der mir erneut virtuell gegenüber sitzt. Es ist 10 Uhr am Morgen, deswegen, wenn ich heute sage, einen wunderschönen guten Morgen, dann meine ich das auch so. Julius Schubert, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke wie immer für das schöne Intro. Mir geht's fantastisch. Mir könnte es nicht besser gehen. Ich hoffe, bei dir genauso.
Ebenso.
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn wir haben ein super schönes Thema, nämlich beschäftigen wir uns mit der 2018er Draft Class. Wo natürlich der Herzschmerz als Hawks-Fan immer noch ein bisschen tief sitzt. Also das war auch nicht ganz so einfach, mich hier mit der Materie zu beschäftigen. Aber in dieser Redraft dürfen wir uns auf viele bekannte, viele große Namen freuen. Du hast gestern in unsere Gruppe geschrieben, was war das denn für eine kranke Klasse, für ein kranker Jahrgang. Es wurde wirklich nicht ganz so einfach, diese Spieler hier im Nachhinein, 6 Jahre im Nachhinein nochmal neu durchzuranken und zu redraften. Und das wollen wir heute machen. Bevor es aber damit losgeht, haben wir Headlines mitgebracht. Und die Hammer. Headline, die ich mitgebracht habe, die ist leider nicht ganz so schön, aber es ist etwas, das ich gerne gesagt haben möchte. Und zwar Rest in Peace, Dikembe Mutombo. Die NBA-Familie hat eine, im wahrsten Sinne des Wortes, große Stütze verloren. Hall of Famer. 4-facher Defensive Player of the Year, 8-facher All-Star, 6-mal All-Defense, 3-mal All-NBA. Er ist der Blocked Shots Champion in einer Saison gewesen, ganze 3-mal. 2-mal war er der beste Rebounder, also auch auf dem Court eine Legende. War Teil von vielen legendären Teams, allen voran natürlich die 2001er 76ers, wo er an der Seite von Allen Iverson bis in die Finals marschiert ist. Er war bei den Nuggets, er war bei den Hawks. Dieses Mutombo-Jersey mit dem roten Hawk, mit den ausgebreiteten Flügeln, ist eins der, also nicht generell nicht das Mutombo, aber das Jersey an sich ist eins der geilsten Jerseys ever, meiner Meinung nach, sage ich nicht nur als Hawks-Fan. Aber vor allem war er abseits des Feldes, damals schon, mit seiner Persönlichkeit und auch nach seiner Karriere. Er war der erste Botschafter für die NBA, er war generell ein Botschafter für die NBA, hat sehr, sehr viel für den Basketball getan, gerade in seiner Heimat, auf seinem Heimatkontinent in Afrika. Und ist jetzt leider im Alter von nur 59 Jahren viel zu früh verstorben. Und deswegen an dieser Stelle ganz kurz und knapp einmal das In Memoriam quasi für Dikembe Mutombo. Eine NBA-Legende, die jetzt leider zu früh von uns gegangen ist.
Yes, schön, dass du es angesprochen hast. Rest in Peace. Ich hatte über ihn und sein Game geschrieben in einer Got Next-Ausgabe letztes Jahr. Als es um die 90er ging, er natürlich einer der besten Bigs der 90er gewesen, eine der prägenden Figuren der NBA. Und da war es natürlich klar, dass er dann da auch mit analysiert wurde von mir. Großartiger Spieler, großartiger Mensch, was man so gehört hat. Und wie du schon gesagt hast, viel zu früh von uns gegangen. Meine Headline ist ein wenig positiver, soll ein wenig mehr gute Laune versprühen. Und zwar
sehr gerne.
Der Media Day war da und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Vorfreude auf die NBA, die wird, oder auf die neue NBA-Saison, die wird immer größer und größer. Und wenn dann der Media Day da ist, dann macht diese Vorfreude immer nochmal so einen großen Sprung, so einen größeren Sprung als sonst. Da fühlt man das Kribbeln dann schon und man realisiert dann auch, okay, so lange ist es wirklich nicht mehr hin. Ich feiere den Media Day. Ich feiere es, die Spieler, die gewechselt sind den Sommer über, in ihren neuen Trikots zu sehen, wie Chris Paul jetzt neben Wemby, wie Klay Thompson bei den Dallas Mavericks. Ich feiere es zu hören, was die Spieler den Sommer über gemacht haben, woran sie gearbeitet haben, was vielleicht so ein bisschen ihre Erwartungen auch für die neue Saison sind. Ich fand, dieses Jahr waren eine Menge coole Momente, Storylines, Situationen, dabei generell viel passiert, was LeBron, der mit Bronny zusammen da am Start ist, was jetzt schon irgendwie ein Instant Classic, Media Day Moment, ein legendärer Moment ist. Wir haben die Clippers, die ja noch nachtreten gegen Paul George. Wir haben Embiid, der gesagt hat, er hat abgenommen. Wir haben Zion, der wirklich abgenommen hat. Wir haben Jimmy Butler, der diesmal keine Faxen gemacht hat, sondern wirklich all business dahin ist. Normale Frisur, normales Auftreten und anscheinend im Vertragsjahr jetzt hier nicht rumspielt und sich das vielleicht ein bisschen zu Herzen genommen hat, was Pat Riley da vor Monaten gesagt hat. Wir haben Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo, die anscheinend den Sommer über nicht gearbeitet haben zusammen, nicht trainiert haben zusammen, was ich weird finde. Wir haben Lonzo Ball, der gesagt hat, dass er Opening Night am Start sein wird. Da arbeite ich jetzt gerade in einem Video, das wird dann noch morgen am Donnerstag, wenn die Folge droppt, auch erscheinen, was eine der besten Media Day News der jüngeren NBA-Vergangenheit ist, dass wir einfach Lonzo Ball nicht nur überhaupt nochmal sehen auf dem NBA-Parkett, sondern so bald auch sehen auf dem NBA-Parkett.
Absolut.
Also ja, eine Menge Storylines, eine Menge gute Nachrichten, eine Menge, was passiert ist, eine Menge Show wieder. Und meine Vorfreude ist auf einem All-Time-High. Und jetzt starten die Training-Camps, dann geht die Preseason los. Und dann ist es gar nicht mehr allzu weit, dass dann auch die Opening-Night da ist. Das dauert nicht mehr lange und ich kann es kaum erwarten.
Mein Lieblings-Media-Day-Quote kam natürlich von Anthony Edwards, nachdem Tim Connelly irgendwie sowas in die Richtung gesagt hatte. Ich kann mir vorstellen, dass Edwards einer der besten Spieler aller Zeiten wird. Und daraufhin hat dann ein Journalist dieses Statement Ant vorgelegt und Ant hat einfach gesagt, ja, hat er recht. Also das war in Edwards-Manier bescheiden, wie er ist. Ja, ja. Das geht mir genauso. Media Day, man sieht viel. Da ist dann plötzlich der Twitter-Feed und der Instagram-Feed voll mit Bildern, mit Videos. Das macht dann schon Bock auf die neue Saison. Das geht mir genauso. Die Opening Night, so lang ist es ja nicht mehr, ne? Was haben wir? Ja. 20 Tage? 2.10. Genau, dann nehmen wir jetzt Tage auf, also knapp 3 Wochen. Und dann gibt es schon die erste NBA-Nacht, die man sich mal wieder um die Ohren schlagen könnte.
Ja, gar nicht mehr so lange hin ist ein schönes Stichwort. Und Vorfreude ist auch ein schönes Stichwort, denn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein großer Fan der Weihnachtszeit, der Vorweihnachtszeit. Und die ist ein bisschen länger hin noch als der Start der neuen NBA-Saison. Aber auch gar nicht mehr so lange hin. Und es kann ja sein, dass der eine oder andere unserer Hörer noch auf der Suche ist nach einem Adventskalender. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lorenzo. Ich bin ein leidenschaftlicher Adventskalender-Öffner. Wie geht's dir dabei?
Na, ich tatsächlich nicht so sehr. Ich mag das, wenn man für einen Menschen, den man liebt, einen Adventskalender macht und so, sowas Individuelles. Aber jetzt so kleine Schoko-Adventskalender und sowas, das ist tatsächlich gar nicht so mein Ding.
Das ist die Media-getrainte Antwort. Das ist genau. PR-Training. Aber für jemanden, den ich liebe, sehr gut. Da merkt man, du bist schon eine Weile im Geschäft. Das gefällt mir. Nein, also, zurück zum Thema. Adventskalender. Und zwar hat Holy, über die wir jetzt mal ganz kurz ein wenig reden wollen, 2 Adventskalender an den Start gebracht. Das war letztes Jahr schon ein riesiger Erfolg und da ist es ja nur richtig und wichtig, dass auch dieses Jahr wieder Adventskalender an den Start gehen und zwar 2 verschiedene Sorten. Da hätten wir einmal den Probier-Adventskalender, das ist die etwas kleinere Version, die haben wir beide auch schon zugeschickt bekommen, ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen. 24 Sorten und eine limitierte Glasflasche und dann gibt es den gigantischen Monster-Squad-Adventskalender mit exklusiven Sorten, 2 Tabs, Proben einer neuen Produktlinie, Merch, viel mehr und insgesamt im Warenwert von über 240 Euro. Und der Grund, warum wir euch das heute erzählen, ist, dass bis morgen Abend, also bis zum 4. Oktober um 20 Uhr noch die Super Early Bird Phase läuft, wo die beiden Adventskalender so günstig sind, wie sie dann nie wieder sein werden. Also der kleine, der Probier-Adventskalender kostet bis morgen Abend 20 Uhr 39,99 €. Danach bis zum 3. November 44,99 €. Das ist dann die Early Bird Phase und ab dem 3. November dann der reguläre Preis von 49,99 €. Das heißt, wenn ihr bis morgen Abend zuschlagt, gibt es den für 10 Euro billiger als dann, wenn es dann im November erst soweit ist. Und der Squad-Vents-Kalender, das große Modell, kostet bis morgen Abend 20 Uhr 134,99 €. Ab dem 4. Oktober kostet es dann 144,99 €, also schon 10 Euro teurer und ab dem 3. November dann 154,99 €. Also da könnt ihr 20 Euro vom regulären Preis sparen, wenn ihr da bis morgen Abend zuschlagt. Wie gesagt, Warenwert für den Großen sind 240 Euro, Preis bis morgen Abend 134,99 €.
Das ist ein Wahnsinnsangebot für alle, die passionierte Adventskalenderöffner oder eben passionierte Holy-Trinker oder beides sind. Ich bin vor allem das Zweitere, deswegen Hand aufs Herz. Ich habe meinen Adventskalender schon ein bisschen geplündert. Ich habe es nicht geschafft, bis zur Weihnachtszeit zu warten, bis zur Adventszeit zu warten, weil mir klar war, dass ich einige Sorten werde probieren können, die ich noch nie probiert habe. So, und da hatte ich halt keinen Bock zu warten. Unter anderem die Hydration Drinks, die super geeignet sind, einfach so für zwischendurch, tagsüber. Die Iced Teas bin ich ja auch sowieso länger schon Fan von und natürlich vor allem das Flaggschiff, die Energy Drinks, die fest zum Alltag gehören. Und da habe ich unter anderem jetzt eben aus diesem Adventskalender, habe ich diesen, jetzt fällt mir aber nicht mehr ein, wie er heißt, das ist dieser Boar drauf. Hier, das war so ein bisschen so bratapfelmäßig schmeckt. Da hattest du mir mal von erzählt. Und eine der Sorten, die ich eben nicht probiert hatte, war diese Weihnachtsedition, die letztes Jahr rausgekommen ist. Dieser Bratapfelgeschmack mit dem Wildschwein drauf. Da hattest du mir davon erzählt. Und ich habe das aber damals nicht probiert gehabt. Und da war eben eine dieser Proben war drin im Adventskalender. Ey, das schmeckt ja mal so. Du hast mir das damals erzählt und ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das schmeckt, ehrlicherweise. Aber das, Alter, war das geil. Das, der Xmas Boar hieß der. Mm. Vielleicht aktuell so normal gar nicht im Shop zu kriegen, aber vielleicht haut den Holy ja zur Weihnachtszeit nochmal raus. Ich persönlich würde es feiern. Ich würde mir da sofort eine große Dose sichern, wenn dem so wäre. Weil das hat mich schon ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Mm. So wie, die meisten Holy-Sorten, die ich neu probiere. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, hat Julius gerade gesagt, dann ist der Adventskalender die perfekte Möglichkeit, sich da mal ein bisschen durchs Sortiment zu probieren. Energy Drinks, Hydration Drinks, Eistees, alles, was das Herz begehrt. Und die Flasche ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also die.
Ja, genau. Die Flasche ist, hat was. Die Flasche ist sehr cool. Die ist in beiden Adventskalendern drin, also sowohl in dem Probierpaket als auch in dem großen. Also, wenn ihr euch auch überzeugen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Da könnt ihr dann nicht nur sparen noch, sondern unterstützt auch den Podcast und unsere Arbeit. Also eine sehr schöne Win-Win-Situation. Wir haben euch den Link natürlich auch wie immer in die Folgenbeschreibung gepackt mit unseren wir haben zwei Rabattcodes. Der eine DS5, da könnt ihr als Neukunden 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Also da gibt es dann auch die Adventskalender nochmal für 5 Euro günstiger. Und mit unserem Code DS bekommt ihr 10% Rabatt ab der zweiten Bestellung. DS5 für 5 Euro, alles groß. Und DS für 10%. Link und Rabattcodes in der Folgenbeschreibung. Gönnt euch und lasst euch überzeugen. Holy war mein erster Partner damals. Ich arbeite seit über 3 Jahren jetzt mit Holy zusammen. Du bist auch angefixt zuerst über mich quasi als Fan und dann jetzt im Podcast auch mit als Partner von Holy
gewesen. Also genauso, das lässt sich über Holy sagen, lässt sich auch über dich sagen. Also ich war zuerst angefixt als Fan und dann, und dann jetzt als Partner.
Ja, also Holy gibt nichts Besseres in Sachen Softdrinks auf dem Energy-Markt, meiner Meinung nach.
So ist es. weareholy.com/ds. Link in der Folgenbeschreibung. Checkt die Geschichte unbedingt aus und was wir jetzt auschecken, ist die Draft-Class von 2018, würde ich sagen. Wollen wir reinstarten?
Mm, let's go.
Zwei kleine Anmerkungen am Anfang. Erstens für sowohl dich, Julius, als auch für die Zuhörer, die sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen alt fühlen. Die Jungs, die wir jetzt gleich besprechen werden, gehen in ihre 7. NBA-Saison. Mm-hmm. Ich habe das gelesen, dachte mir so, wow, das 7 Jahre, das ist krass. Also 6 Jahre ist der Draft inzwischen her. Mhm. Da fühlt man sich alt. Da fühlt man sich alt. 2018. Ja. Zweite Bemerkung, beziehungsweise ein Disclaimer. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir Miles Bridges hier nicht mit berücksichtigen wollen. Aus offensichtlichen und wahrscheinlich bekannten Gründen. Der wäre vermutlich hier irgendwo in der Lottery, also in den Top 14 Picks, die wir jetzt gleich nochmal redraften werden, wäre vermutlich hier rein spielerisch irgendwo drin gewesen, aber da hatten wir keine Lust drauf. Und die dritte Bemerkung, die auch du gestern, wie gesagt, in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht hast, diese Klasse ist ganz schön krass gewesen. Also ich habe hier einige Namen auf dem Zettel stehen, die nichts mit meiner Lottery zu tun hatten, also die wirklich so in die 20er hinein, und das sind trotzdem echt viele brauchbare, gute NBA-Spieler dabei. Sei es ein Duncan Robinson, sei es ein Rob Williams III, Colin Sexton. Vielleicht hast du jetzt einen von denen sogar schon in deiner Lottery irgendwie mit drin. Hab aber ich. Das waren jetzt so die. Hast du?
Yes, Duncan
Robinson. Sehr interessant, okay. Gabe Vincent, Jayshon Tate, Jared Vanderbilt, Lonnie Walker, Grayson Allen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Material dabei gewesen. Und umso ärgerlicher ist es wahrscheinlich für die Knicks, für die Magic und für die Kings, weil wir haben damals am Draftabend haben wir in der Top 10 gleich drei Spieler gehabt, die inzwischen in der NBA nicht mehr so wirklich eine Rolle spielen. Also Marvin Bagley und Mo Bamba sind noch in der NBA, aber sind nicht das geworden, was sie hätten werden sollen. Bagley damals der zweite Pick zu den Kings. Bamba ging an 6 zu den Magic und auch Kevin Knox, den sich die Knicks an 9 gesichert haben.
Ich meine, warum gut draften an dem Abend, wenn du Jahre später einen der besten Spieler des Jahrgangs für wenig Geld als Free Agent sein kannst, der sich dann zu einem der besten Spieler der Liga entwickelt. Also
das ist absolut richtig. Von wem wir sprechen, werdet ihr gleich erfahren. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken. Lass uns oben anfangen, oder? So wie bei der letzten Redraft auch, ne?
Oben im Sinne von hinten?
Nö, im Sinne von an 1.
Ach so, okay.
So haben wir es letztes Mal gemacht, meine ich. Oder?
Ich weiß nicht mehr, wie wir es letztes Jahr gemacht haben.
Doch, ich glaube schon. Also es ist ja so redraften quasi. Derjenige ist dann aus dem Pool.
Ja, du hast recht.
Wenn man so will.
Ich war jetzt nur so, wir haben so viele Rankings gemacht in letzter Zeit, dass ich da jetzt noch voll auf der Schiene war. Aber klar, lass uns anfangen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir obenrum uns fast schon kürzer fassen werden als untenrum, weil die Top 4, ja, wobei 4, 5 könnte eine Diskussion sein, aber die Top 3 standen sehr schnell fest. Also ich gehe mal stark von aus, dass das bei dir ähnlich war.
Ja, ich denke, wir reden hier über einen der besten NBA-Drafts aller Zeiten. Wahrscheinlich den besten NBA-Draft seit 2003. Und trotzdem ist es ein Draft, der sich beschreiben lässt mit Luka auf 1 und danach kommt halt der ganze Rest.
Ja. Luka Doncic am Draftabend, und deswegen habe ich gerade den Herzschmerz angesprochen, ging er theoretisch an 3 zu den Atlanta Hawks. Number One Pick war damals DeAndre Ayton nach Phoenix, die meisten von euch werden sich erinnern. Und die Hawks haben sich dann dazu entschieden, Luka zu traden und ihn zu den Dallas Mavericks zu schicken. Dafür haben sie Trae Young bekommen, der dann eben offiziell an 5 zu den Mavs gegangen war, und haben einen Pick im Folgejahr dann noch drauf bekommen. Das wurde dann der 10., wenn ich es richtig im Kopf habe. Es wurde auf jeden Fall Cam Reddish. Das war der Deal damals. Tut weh. Tut aus Hawks-Fansicht durchaus weh, weil man hat sich die Möglichkeit entgehen lassen, einen der wahrscheinlich, when it's all said and done, besten NBA-Spieler aller Zeiten als neuen Franchise-Spieler zu haben. Wir brauchen uns nicht groß drüber unterhalten. Luka Doncic hatte sowohl ein irres aktuelles Level, also er ist Platz 2 bei beiden von uns in unserem Top 20 Ranking gewesen. Aktuell einer der absoluten Superstars dieser Liga. Noch dazu hatte er von Beginn an, also er kam im Prinzip in seine Rookie-Saison rein und hat direkt zerstört. Also es war auch nicht so, wie nachher tatsächlich bei den Plätzen 3 und 4, finde ich, könnte man irgendwo eine Diskussion anfangen, so Karriere versus aktuelles Level. Aber bei Luka stellt sich diese Frage halt gar nicht, weil er sowohl von Beginn an in die Liga kam und ein krasser Rookie war, als auch dann jetzt eben das aktuelle Level. Deswegen Luka Doncic hier an 1. Und hätten sich die Phoenix Suns den damals gesichert, weil ich meine mich zu erinnern, dass eigentlich auch damals schon klar war, dass Luka ein Wahnsinns-Prospect ist. Also gerade so in der deutschsprachigen Bubble bei uns waren viele, viele begeistert von ihm.
In der Ami-Bubble nicht so. Ja, aber dass die Amis ihr eigenes College-Level sehr hart überbewertet haben und immer noch tun im Vergleich zu dem europäischen Basketball, das ist ja auch keine Neuigkeit. Ich weiß, dass Luka damals, das war so die Anfangszeit, in der ich mich auch ein bisschen intensiver begonnen habe, wirklich auch, wie gesagt, intensiver zu beschäftigen mit der NBA und dem Ganzen drumherum, viele, viele Fragezeichen, was Doncic's Ceiling angeht als Creator, was Lukas Defense angeht, was die Athletik angeht, über die wir ja mittlerweile auch geredet haben. Und ich kann mich an einige Video-Breakdowns und Artikel erinnern, wo wirklich die große Frage gestellt wurde, ob er wirklich auf dem NBA-Level am laufenden Band so Vorteile kreieren kann, Würfe kreieren kann für sich und die Kollegen. Der Wurf generell war auch ein kleineres Fragezeichen. Also im Nachhinein natürlich sieht das alles sehr, sehr schlecht aus. Zur damaligen Zeit gab es viele, viele Fragezeichen. DeAndre Ayton dominierte auf dem College in Arizona, hat natürlich dann deswegen auch die Nähe gehabt dazu. Phoenix, das war ein No-Brainer damals, dass sich das bei Bagley abzeichnet, dass das womöglich die falsche Entscheidung war. Das war dann schon ein wenig offensichtlicher, wobei da natürlich neulich, wie du es mitbekommen hattest, der Eigentümer der Kings dazu noch ein paar Worte hatte jetzt und meinte, ja, man hatte ja damals De'Aaron Fox. Und it's time will tell, ob das wirklich eine Fehlentscheidung war, Doncic da nicht auszuwählen. Aktuell sieht es eventuell so aus, aber mal sehen, wie gut sich Fox entwickelt und sowas. Alles, was natürlich auch kompletter Schwachsinn ist. Also erstens hätten Fox und Doncic nebeneinander auch funktioniert. Zweitens hätte man Fox dann auch wegtraden können, wenn es nicht funktioniert hätte. Aber dass hier Luca im Endeffekt an 5 ging, das ist natürlich schon ziemlich crazy.
Ja, so ist es. Und dass der Spieler, den ich jetzt hier an 2 habe, und das würde mich schockieren, wenn du ihn nicht auch an 2 hättest, dass der erst an 11 ging, das war damals auch ziemlich crazy. Aber da muss man zur Verteidigung der, ja, damals Kings, wenn man so möchte, oder auch der, ja, Hawks, Grizzlies, Dallas, alle Teams, die da so danach kamen und eben nicht Shai Gilgeous-Alexander ausgewählt haben, so richtig kommen sehen hat man das nicht. Also wir reden ja auch davon, dass Shai, selbst die Entwicklung, die er jetzt in den letzten 1-2 Jahren genommen hat, hat man nicht kommen sehen, wenn man ehrlich ist. Und aber jetzt natürlich Stand 2024 der Spieler, den wir beide auf Platz 4 in unserem Top 20 Ranking hatten, muss natürlich hier die zweite Auswahl sein. Da hätten die Kings dann damals erneut das Problem gehabt mit dem Fox und SGA-Fit. Aber wenn du mit dem heutigen Wissen reingehst und weißt, was aus Shai mal werden wird, dann ist das trotzdem ein No-Brainer. Dann nimmst du diesen jungen Mann an Platz 2. Ich nehme an, da widersprichst du mir nicht.
Ich weiß nicht, was verrückter ist, dass Shai an 11 gedraftet wurde oder dass Shai dann am Ende weiter getradet wurde. Also mega Props an die Clippers, dass sie da anscheinend irgendwas gesehen haben in ihm und ihn auch gut entwickelt hatten. Und dann traden sie ihn sicherlich zur damaligen Zeit. Kommt es ja nicht nur Paul George dafür, sondern auch Kawhi Leonard. Aber jetzt im Nachhinein wird man sich da ärgern, weil natürlich Shai Gilgeous-Alexander jetzt schon deutlich, deutlich besser ist, als es Paul George jemals war. Ich hatte ein 2018er Redraft-Video gemacht in der Offseason 2021, also als dieser Draft 3 Jahre her war. Da hatte ich Shai Gilgeous-Alexander natürlich noch nicht an 2. Ich hatte ihn damals an 3. Den Spieler, den ich jetzt auf 3 habe, der war damals gar nicht in der Top 10 drin.
Ja.
Was vielleicht auch für uns so eine Lehre ist, einfach ein bisschen länger zu warten. Wir hatten jetzt hier im Vorgespräch, letzte Woche haben wir überlegt, welchen Jahrgang wollen wir denn besprechen und sind dann halt auch auf die Entscheidung gekommen 2018, weil es dann einfach auch schon ein wenig länger her ist und wir einfach da schon ein bisschen mehr wissen. Also ich habe mir dieses Video nochmal angeguckt, was ich da vor 3 Jahren gemacht habe, und mit den Informationen, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren bekommen haben, sieht das gar nicht mehr so gut aus. Ich muss natürlich sagen, zur damaligen Zeit war das alles super nachvollziehbar und auch genau richtig. Als ich das damals gemacht habe, na klar.
Ja, ich kann dich insofern unterstützen. Ich habe mir den Jeden Tag NBA Redraft von Torben und Jonathan angehört. Den haben die 2022 gemacht, also sogar nochmal ein Jahr nach dir. Mhm. Und da war Shai auch erst an 3. Und da war, wir können es ja sagen, Jalen Brunson ist der andere Spieler.
Mhm. War gar nicht mit drin bei mir in der Top 10.
Den hatten die Jungs damals an 8. Also das war so nach diesem Playoff-Run, als er sich dann herauskristallisiert hat als zweite Option an der Seite von Luca und so. Aber selbst damals war er bei den beiden Jungs nur an 8. Und das wäre natürlich heute absolut unvorstellbar. Aber eben noch so ein Spieler mit Jalen Brunson, der eine Entwicklung genommen hat, vor allem in den letzten 2-3 Jahren, die man so halt wahrscheinlich einfach nicht hat kommen sehen, selbst nachdem die Jungs schon ein paar Jahre in der NBA waren. Und deswegen, ja, auf jeden Fall gutes Learning. Bei Brunson ist es ja noch krasser, weil er damals der 33. Pick war. Also den haben sich die Mavericks in der 2. Runde gesichert, was natürlich rückblickend
auch wieder sehr gut gemacht, diesen Spieler auszuwählen. Was man dann Jahre später gemacht hat, als es dann darum ging, ihn zu bezahlen eventuell. Da hat man dann was nicht so gut gemacht. Aber ja, klar, Brunson war gar nicht in meiner Top 10 2021. Dann 2022 hätte ich ihn mit Sicherheit dann in der Top 10 drin gehabt. Auch so in dieser 7, 8, 9er Range, wo Jonathan ihn dann auch hatte. 2023, also vor einem Jahr, hätte man ihn vermutlich auf Platz 4 gehabt, hinter Trey noch. Und jetzt nach der Saison ist er dann auf 3. Ich denke mal, dass das dann aber auch das Ceiling ist. Also höher geht es nicht für ihn. Aber Platz 3 ist natürlich Wahnsinn für einen Spieler, der in der 2. Runde gedraftet wurde und gerade in den letzten beiden Jahren eine absurde Entwicklung hingelegt hat. Also Luca auf 1, Shai auf 2, Brunson auf 3. Wahnsinn.
Generell, auch wenn man, also wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, diese 2. Runde in dem Jahr, also bei mir kommen jetzt in der Lottery noch 2 weitere Zweitrunden-Picks, die ich hier in der Lottery redrafte. Mhm. Das war schon ganz schön krass. Und dann noch andere, also ein paar von den Namen, die ich eingangs hier erwähnt hatte. Und da war ja jemand wie Shake Milton zum Beispiel gar nicht dabei. Chimezie Metu, der immer noch ein Rotationsspieler ist.
Moritz.
Vanderbilt. Isaac Bonga übrigens. Und Moritz war gegen Ende der ersten Runde. Moritz war der 25. Pick damals. Ja. Also ja, Devonte Graham an 34, Javon Carter an 32. Da war schon echt wahnsinnig viel Talent drin. Aber natürlich auch ein paar Busts in der ersten Runde, das muss man auch dazu sagen. Jerome Robinson zum Beispiel bei den Clippers. Kurz zu Shay noch, das war der zweite Draft-Day-Trade damals, der einen heutigen Top-5-Spieler involviert, was auch ganz schön krass ist. Die Hornets und die Clippers haben damals miteinander getradet, weil die Clippers waren an 12 und 13 dran. Und als dann Shay an 11 noch verfügbar war, wollten sie ihn aber unbedingt und haben hochgetradet um einen Spot mit den Hornets. Ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr im Kopf, was sie zurückbekommen haben, ehrlich gesagt. Aber Miles Bridges ging dann eben an 12 zu den Hornets und Shay an 11 zu den Clippers, was eine goldrichtige Entscheidung war, aus rückblickender Sicht.
Yes.
Ich habe auch Brunson an 3, wobei das ist das Beispiel, wo ich vorher meinte, da könnte man zumindest eine Diskussion aufmachen, je nachdem, wo man den Fokus legt. Also Trae Young an 4 hatte, wenn man die gesamte Karriere betrachtet, wahrscheinlich irgendwo kann man den Case machen, er hatte die bessere Karriere, weil er einfach von Anfang an sehr, sehr viel produziert hat und ein krasser Rookie war und in seinen ersten Jahren. Bei Brunson war es halt ein eher langsamerer Start und jetzt dann eben das Level und aktuell ist Brunson natürlich ein viel, viel besserer Spieler, als das Trae Young ist. Wir hatten ihn beide in unserer Top 20 mit drin. Ich meine, nee, du hattest ihn höher, glaube ich, ne? Du hattest ihn an 12 oder so.
Ja, KD an 11, Brunson an 12, ja.
Ja, lass mich kurz gucken. Ich meine, ich hatte ihn an 15 und ich hatte Trae Young auf jeden Fall an 27 und damit war ich einer der wenigen, die ihn überhaupt noch drin hatten in der Top 30. Also bei Trae Young, sein Stock ist gefallen auf jeden Fall. Ich hatte Brunson an 15 hinter Halliburton, Durant, LeBron, Edwards. Ja, aber also aus heutiger Sicht, denke ich, muss man hier mit Brunson an 3 gehen. Das wäre dann die Hawks gewesen damals, ohne Draft Day Trade. Und ich glaube, ja, da ist halt die Frage, hätte er sich denn so entwickelt, wie er das erstmal tun konnte an der Seite von Luka Doncic, wenn er in Atlanta sofort der Number One Guy hätte sein müssen? Das ist, ein What-If, definitiv.
Ich finde, bei Brunson und Trae kannst du aber noch diskutieren. Ich finde es nicht glasklar, wer hier auf 3 und 4 sein sollte, weil ich denke, dass Brunson schon näher dran ist an seinem Ceiling als Trae. Ich erwarte von Trae in den nächsten 2 bis 3 Jahren größere Entwicklungssprünge, als ich es von Jalen Brunson noch erwarte. Stand jetzt Brunson auf 3, Trae auf 4. Wenn es jemand andersrum hat, würde ich jetzt aber auch nicht sagen, Alter, nee. Sehe ich jetzt gar nicht. Je nachdem, wie sehr man halt daran glaubt, dass Trae sich noch entwickelt und eventuell auch ein bisschen daran glaubt, dass halt das letzte Jahr von Brunson halt schon so das absolute Peak-Level halt ist, beziehungsweise war.
Das kann man den Case auf jeden Fall machen, würde ich sagen.
Okay.
Ein anderer Hawks-Herzschmerz, der mir gerade noch kurz einfällt, Travis Schlenk, der inzwischen nicht mehr GM ist, war ein Jahr zuvor erst gekommen aus Golden State, wo er irgendwie Assistant GM war oder sowas. Das heißt, also der kam, hat dann das Ruder übernommen in Atlanta und hat dann in diesem 2018er Jahr Trae Young gedraftet, beziehungsweise er traded, hat dann Kevin Huerter an 19 gedraftet. Und an 30, und das ist ein Name, den ich gerade gesehen habe, der nochmal ins Herz gestochen hat, Omari Spellman. Das war einer der Villanova-Boys zusammen mit Brunson, mit DiVincenzo, mit Mikal Bridges. Und damals, erinnere ich mich noch sehr gut, war das eine Storyline. Ah, Travis Schlenk mit dem Golden State Blueprint kommt er jetzt hier rein. Und die Hawks draften in Trae Young ihren Steph Curry, in Kevin Huerter ihren, ihren Klay Thompson und in Omari Spellman ihren Draymond Green. Und hat nicht ganz so funktioniert, wie man sich das damals hat erhoffen können. Hätten sie mal Luca genommen. Naja.
Ja.
das heißt, wir haben beide Trae an 4, der dann dementsprechend gehen würde zu den Memphis Grizzlies, die damals Jaren Jackson Jr. ausgewählt haben. Ich denke, das dauert auch nicht mehr allzu lange, bis der hier bei uns kommt. Ich habe aber an 5 noch einen anderen Spieler vor ihm. Also ich habe JJJ an 6.
Okay, ich habe ihn an 5.
Okay, gut. Dann hast du Mikal Bridges an 6 wahrscheinlich.
Genau, aber auch da
ja, gut.
Absolut nachvollziehbar, wer das geswitcht hat und ich nehme an, dass du
genau, das ich habe so ihn an, hast, ja. an 5, weil ich einfach glaube, dass er für einen ja, in Sachen Contender-Beitrag vom Spielertyp her und von dem, was er bislang gezeigt hat, einfach ein Tick wertvoller sein kann, beziehungsweise wertvoller ist als das, was JJJ dir bringt. Aber ich habe die beiden auch in einem Tier. Also, wie gesagt, die Top 4 waren sehr ohne Frage. Luka an 1, Shea 2, Brunson 3, Trey 4. Und dann habe ich, ja, Mikal und JJJ zwischen den beiden habe ich überlegt und dann geht es erst an 7 weiter. Also da, ich sehe es ja auch andersrum. Mach doch mal gerne den Case für Jackson über Bridges.
Naja, Jackson ist halt einer der besten Verteidiger der NBA, was Bridges nicht ist. Er ist halt dieser moderne Big mit Shooting, Ballhandling, Shot Creation, klasse Touch am Korb. Und das ist für mich der wertvollere Spielertyp auch für einen Contender als dieser 3-and-D, Two-Way-Wing mit auch etwas Shot-Creation. Also, dass Jaren Jackson Jr. der beste Defender einer elitären Defense sein kann, haben wir, denke ich, in Memphis schon gesehen. Er kann auf der 4 oder 5 spielen. Pick-and-Roll, Pick-and-Pop mit einem Guard. Hat natürlich seine Schwächen, Foul-Trouble, Rebounding. Ob er jetzt so der einzig und alleinige Anker auf der 5 defensiv sein kann in den Playoffs, schwierig, aber wer kann das schon? Und jetzt natürlich, jetzt Face-Up als Creator, da auch irgendwo seine Limitation. Aber wenn jetzt beide fit sind, würde ich halt lieber jemanden wie Jaren Jackson Jr. in meinem Team haben, als jemanden wie Mikal Bridges. Sehe natürlich aber auch durchaus den Case andersrum.
Ja, finde ich verständlich. Du hast gerade gesagt, Mikal Bridges ist nicht einer der besten Verteidiger. Ich könnte mir vorstellen, dass da Leute aufgehorcht haben.
Leicht overrated mittlerweile. Er ist nicht mehr der Defender, der er in Phoenix war. Lange nicht mehr der Defender. Guter Defender, nach wie vor, aber dieses bester Point of Attack Wing der NBA-Diskussion, das ist er nicht mehr. Kann sein, dass er das wieder wird. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass er einfach offensiv sehr viel mehr machen musste als in Phoenix und mit weniger guten Defendern jetzt gespielt hat. Aber 2024 Bridges ist lange, lange nicht mehr der Defender wie der 2021er Bridges. Das ist leider einfach so. Ich will nicht ausschließen, dass er wieder in diese Richtung geht, aber das ist nicht mehr das, was es mal war. Lebt mittlerweile sehr viel von seinem Ruf an diesem Ende. Und spielt halt im Vergleich zu Jackson noch auf einer weniger wichtigen defensiven Position.
Darauf wollte ich hinaus, dass einfach Jackson als Big per se schon mal einen viel größeren Impact hat. Ich gehe mit, was du sagst. Ich würde Bridges trotzdem noch als einen der besten Point-of-Attack-Guard- und Flügelverteidiger der NBA bezeichnen. Aber so diese ganz große, so dass er da, war ja auch in einer Defensive Player of the Year-Diskussion in seinem letzten Jahr in Phoenix und so, da gehe ich mit, dass er dieses ganz krasse Level aktuell nicht mehr so hat. Würde ich aber tatsächlich fast schon von ausgehen, dass das in New York wieder eher in die andere Richtung geht, weil er eben jetzt nicht mehr die offensive Nummer 1 sein muss per Default, weil er sich da wieder mehr drauf fokussieren kann, auch generell in diesem Knicks-Team, das ja, wo er umzingelt sein wird von Dogs mit D-A-W-G. Ja.
Würde mich aber wundern, wenn er den besten Perimeter-Creator des Gegners verteidigt. Weil, also Stand heute ist OG Anunoby deutlich besser in dieser Rolle. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass Anunoby das zumindest von Anfang an erstmal macht und dann kann man ja immer noch switchen und das durchwechseln. Aber es sollte, glaube ich, erstmal Anunobys Job sein, primär.
Ich glaube tatsächlich, dass Point of Attack hauptsächlich Bridges, also gerade gegen die kleineren, also gegen Guards und kleinere Flügel, weil du halt Anunoby brauchst, glaube ich, gegen bulligere Gegner. Weil da ist er halt der Einzige, der da die nötige Masse mitbringt, neben Karl Anthony Towns. Also, aber wir werden sehen, sie werden sicherlich viel switchen, gerade 2 bis 4 mit Bridges, mit OG und dann noch mit jemandem, mit Josh Hart mit drin. Ja. Gut, dann hast du, also ich picke an 6 Mikal Bridges zu den Magic und du Jaren Jackson Jr. Wie gesagt, die Magic damals Mo Bamba. An 7 haben damals die Bulls Wendell Carter Jr. gedraftet, was ja auch nicht so glorreich funktioniert hat, angesichts der Tatsache, dass man ihn dann relativ bald nach Orlando weitergeschifft hat. Ein katastrophaler Trade. Rückblickend für Nikola Vucevic damals. Da haben wir jetzt den jeweils anderen, Bridges oder JJJ. Dann geht es an 8 weiter. Die Cleveland Cavaliers, damals Colin Sexton aus Alabama gedraftet. Wen hast du hier an 8 stehen in diesem Redraft-Ranking?
Wen hast du denn an
7? Ach stimmt, 7 fehlt noch, Entschuldigung. 5 und 6 haben wir jetzt gerade.
Genau.
Ah ja, richtig.
7 und 8.
An 7 habe ich dann jetzt den Number One Pick, DeAndre Ayton.
Okay, ich nicht. Ich habe Ayton dann auch noch nicht an 8. Ah, bei mir krass, sind 7 und 8 wie 5 und 6 durchaus switchbar, kann man so oder so sehen. Ich habe Michael Porter Jr. an 7 und Dante DiVincenzo an 8.
Ja, okay. Die beiden habe ich an 8 und 9.
Ja.
Also auch sehr ähnliche Range. Ich glaube halt, dass Ayton inzwischen bei vielen von uns zu schlecht wegkommt. Also ich glaube, wenn wir uns erinnern an diesen Finals-Run der Suns damals, wo er wirklich einen krassen Impact hatte und danach ging das alles halt irgendwie bergab in Phoenix. Und jetzt ist er halt, es hängt er halt in Portland fest, wo er ehrlicherweise letzte Saison gute Counting-Stats aufgelegt hat, aber jetzt, es war nicht so die Trotzreaktion und das Breakout-Jahr, das man sich erhofft hatte letztes Jahr. Aber ich glaube, dass Ayton durch diese ganze Phoenix-Geschichte, wo es halt auch zwischenmenschlich offensichtlich gar nicht funktioniert hat, vielleicht ein bisschen zu schlecht wegkommt. Und deswegen habe ich hier an 7 dann doch mir gedacht, dass ich auf ihn gehe. Aber das ist jetzt wiederum, ich habe gerade gesagt, 5 und 6, Mikal und JJJ sind ein Tier für mich. Ich würde sagen 7 bis 9, also zusammen mit MPJ und DiVincenzo wäre dann das nächste Tier. Also jetzt MPJ oder Dante vor ihm zu haben, würde ich jetzt absolut nicht allzu sehr dagegen gehen.
Findest du, Ayton ist Stand heute besser als die beiden? In deinem möglichen Top, weiß nicht, 80-Ranking?
Ja, wahrscheinlich. Ich denke schon, ja. Also ich glaube, ja, ich hätte ihn, wenn wir wirklich im Vakuum individuell, ist er, glaube ich, besser. Es sind halt drei komplett verschiedene Rollen, also sehr schwer zu vergleichen natürlich. Aber doch, ich glaube, ich würde ihn als den besten Stand heute von den drei bezeichnen.
Ja, ich habe Michael Porter Jr. hier als ersten von diesem Trio, einer der besten Shooter der NBA, mittlerweile auch passabel am defensiven Ende, leichte Improvements als Passspieler, unfassbare Shooting Gravity, profitiert natürlich sehr von den Looks, die ihm da auch generiert werden von Nikola Jokic und der Nuggets Offensive, aber da ist halt einfach das Shooting hier für mich der ausschlaggebende Faktor gewesen, ihn auf 7 zu stellen, weil er halt diesen elitären Skill mitbringt, den jetzt ein Ayton nicht mitbringt. Der Ayton in meinen Augen keinen elitären Skill, auch wenn das damals anders aussah in Phoenix, wo man sagen konnte, okay, das ist potenziell einer der besten Rollman und Defender der NBA. Das hat sich jetzt beides nicht so rausgestellt, auch weil die heutige Version von Ayton wahrscheinlich eher schlechter ist als die Version da in seinem dritten Jahr in der NBA, was schade ist. Ah ja, MPJ, dieser elitäre Skill, sein Shooting. Und das gleiche gilt für DiVincenzo, der statistisch beste Spot-Up-Shooter der NBA war, letztes Jahr einer der besten Shooter der NBA mittlerweile. Wir haben drüber geredet, über Dante DiVincenzo. Das ist noch nicht allzu lange her.
So ist es. Wir haben nämlich den Karl-Anthony Towns, Julius Randle und eben Dante DiVincenzo Trade zwischen den Knicks und Timberwolves. Haben wir ein bisschen unter die Lupe genommen in einer spontanen Sonderfolge für die Supporter von Double Step Back. Wenn ihr das nicht mitbekommen haben solltet und da Bock drauf habt, dann checkt das gerne noch aus. Wenn ihr es mitbekommen habt und aber euch dagegen entschieden habt, deswegen Supporter zu werden, dann Schande über euer Haupt. Nee, Spaß. Aber überlegt es euch vielleicht nochmal. Patreon.com/Double Step Back, wenn ihr auf diese Folge sowie zwei reguläre Supporter-Folgen pro Monat plus ein Supporter-Mailbag pro Monat. Wenn ihr jetzt Bock habt auf zusätzlichen Content, wenn ihr Bock habt, mit uns nochmal auch in einem anderen Austausch zu stehen und dabei natürlich vor allem dieses kleine, aber feine Projekt unterstützen möchtet und sicher gehen möchtet, dass es das auch noch jahrzehntelang geben wird, dass Julius und ich irgendwann aus dem Altersheim hier noch Pots für euch aufnehmen, dann schaut da mal vorbei. Das würde uns sehr, sehr freuen. Patreon.com/Double Step Back, wie immer in der Folgenbeschreibung auch zu finden, dieser Link.
Du sagst es und an der Stelle auch mal ein fettes, fettes Danke an generell alle Supporter, aber auch vor allem an die, die jetzt da neu hinzugekommen sind. Wir hatten gerade erst die Road to 50 geknackt endlich und dann kamen 15 neue Supporter jetzt dazu. Seitdem wir die von dir gerade angesprochene Folge zum Towns Trade aufgenommen haben, also wir stehen jetzt aktuell bei 66 Supportern, da können wir dann bald die Road to 100 einleiten. Das ging richtig, richtig schnell. Wahnsinn, wie viele da mit auf den Zug aufgesprungen sind. Vielen, vielen Dank an der Stelle und wir werden natürlich weiterhin da auch so viel Content liefern, haben uns dann in dem Zusammenhang überlegt, dass wir solche spontanen, kleineren Folgen dann für Supporter immer mal wieder aufnehmen werden, wenn irgendwas passiert, ein Blockbuster-Move, irgendeine besondere Neuigkeit, keine Ahnung, wenn LeBron mal wieder irgendwie, wenn LeBron irgendwann 50.000 Karrierepunkte hat oder, keine Ahnung, LeBron und Bronny mal jeder ein Triple-Double auflegen zusammen in dem Spiel, was wahrscheinlich noch eine Weile dauern dürfte oder, keine Ahnung, irgendwas groß passiert, irgendein besonderes Spiel, vielleicht dann auch zu den Playoffs, um mal wieder solche spontanen, kleineren, extra Folgen aufzunehmen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ganz kurz vielleicht zum Fahrplan. Nächste Woche droppt unser allererster Supporter Mailbag, wo Supporter ab der zweiten Stufe, ab der Star-Stufe uns bei Patreon die Fragen stellen können und dann beantworten diese Fragen. Und in der Woche darauf nehmen wir eine Supporter-Folge auf über unsere Breakout-Kandidaten in der 2024er-25er Saison, also welche Spieler unserer Meinung nach einen Durchbruch haben, vielleicht in der Most Improved Player Diskussion sein werden und da einen großen Schritt in ihre Entwicklung machen. Das heißt, diese Woche nochmal ohne Supporter-Folge und dann in den nächsten beiden Wochen gibt es dann jeweils eine, du hast es angesprochen, patreon.com/doublestepback, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und da haben wir über Dante DiVincenzo geredet, den ich hier auf 8 habe und du auf 9. Ich habe es gerade schon gesagt, einer der besten Shooter der NBA, wird perfekt zu den Timberwolves und an die Seite von Anthony Edwards passen. Kranke Entwicklung hingelegt, klasse Two-Way-Player, ein Hustler, Advantage-Extender, Capitalizer, kluger Spieler, Shot-Creation-Ansätze. Ich habe überlegt, ob ich ihn über Michael Porter Jr. packe, hätte da sicherlich auch Argumente gegeben. Ich habe mich jetzt für MPJ an 7, Dante DiVincenzo an 8 und Ayton an 9 entschieden. Die sind aber ähnlich wie bei dir in einem Tier.
Gut, bei mir ist es Ayton an 7, MPJ an 8, Dante an 9. Lass uns doch kurz dazu sagen, wie das damals für die drei Jungs aussah. Ayton, wie gesagt, Number One Pick nach Phoenix. Diesen Erwartungen ist er sicherlich leider nicht gerecht geworden. DiVincenzo war der 17. Pick und ging zu den Milwaukee Bucks damals. Und Michael Porter Jr., und das war eine der Storylines damals am Draftabend, ist bis auf 14, also bis an den letzten Pick der Lottery abgerutscht, sodass ihn sich die Nuggets dort noch sichern konnten, weil er einfach eine sehr lange Krankenakte hat. Vor allem Rückenprobleme waren damals die große Sorge. Vom Talent her, als er aus der Highschool rauskam, vor seinem Jahr am College bei Missouri, war er einer, also galt er als Top 5, Top 3, ich glaube sogar Top 1 Pick Kandidat. Also das war so einer dieser Cooper Flags, einer dieser Zions, nicht ganz auf dem krassen Level, aber von dem man schon Highschool-Clips gesehen hatte, der wirklich als riesiges Talent galt und der dann eben am Draftabend abgerutscht ist aufgrund seiner medizinischen Akte. Und das hat sich irgendwo ja schon auch bewahrheitet. Also er hat seine Rookie-Season komplett verpasst, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Lass mich nochmal kurz nachgucken.
Ja.
Generell weiterhin auch ein Spieler, bei dem man immer Sorge hat, was Verletzungen angeht, aber er hat seine Rookie-Season komplett verpasst. Er hat dann 2022 nochmal eine Saison gehabt, in der er nur 9 Spiele absolviert hat. Aber seitdem 2023 62 Spiele inklusive Titelrun, wo er seine Problemchen in den Playoffs hatte, aber letztendlich trotzdem der dritt- oder viertbeste Spieler der viertbeste Spieler eines Championship-Teams war. Und jetzt letzte Saison hat er 81 Spiele abgerissen. Sehenswerte Stats aufgelegt mit 17 Punkten, 7 Rebounds. Also das ist jemand, der natürlich weiterhin den Dreier elitär trifft, auch wieder letzte Saison knapp 40%, auch wenn das Volumen leicht runtergegangen ist. Das ist ein Spieler, der, glaube ich, bewiesen hat, dass er es wert war, dass die Nuggets ihn damals an 14 draften konnten.
Und das Ceiling ist halt auch noch da. Das war bei mir auch so ein kleiner Difference Maker zu DiVincenzo, der, denke ich, schon näher dran ist an seiner Endversion, an seiner besten Version. Mhm. Ich denke, dass MPJ da noch eine Menge rohe Fähigkeiten mitbringt, die in den nächsten Jahren noch fein getuned werden und er einfach mal wirklich so dieser 22 Points per Game Scorer werden kann, der halt auch wirklich mit dem Ball in der Hand einige gute Dinge anstellen kann und deswegen denke ich auch vom Ceiling her von diesen dreien am besten noch dasteht, in meinen Augen.
Gut, ich habe Wendell Carter Jr. an 10.
Ich auch.
Wie sieht's bei dir aus?
Okay, warum?
Alles klar. Weil ich glaube, dass der junge Mann, der jetzt in seine Age 25 Season geht. Ich glaube, der hat noch Upside. Also bei einem 25-Jährigen, generell bei all diesen Jungs, von denen wir sprechen haben. Du hast es ja bei MPJ gerade zum Beispiel auch gesagt. Ich glaube, Carter ist jemand, dem der Kontext, den er bislang hatte in seiner Karriere, zuerst bei den Bulls und dann bei den Magic nicht so gut getan hat. Ich glaube, dass er jemand ist, der bislang in seiner Karriere ein solider Defender war, sowohl was Rim Protection als auch so ein bisschen Flexibilität und Beweglichkeit angeht, der ein solider Offensiv-Big war, jemand, der sogar Stretch-Ansätze hatte, jemand, der zum Teil gute Entscheidungen aus dem Short-Roll und so weiter treffen kann, aber halt, es war alles irgendwie solide und es war nie so, dass er gepoppt ist, was sicherlich auch mit Verletzungen zu tun hatte. Also er hat in seiner Karriere noch nie mehr als 62 Spiele absolviert in einer Saison. Letztes Jahr auch wieder viel verletzt gefehlt. Ich glaube, dass wir da noch mehr sehen könnten von Wendell Carter Jr. Er ist ein Spielertyp, den ich jetzt schon zumindest zu schätzen weiß und der auch jemand ist, der, ja, vielleicht stand jetzt, wahrscheinlich ist er nicht wertvoller als die Jungs, die ich da dahinter habe an 11 und 12.
Geht mir auch so.
Aber ich denke, dass da einfach noch mehr Upside mit dabei ist und deswegen vertraue ich ihm, dass er das vielleicht noch ein bisschen rumgerissen kriegt und den siebten Pick, den die Bulls damals investiert haben und dann natürlich den Trade zu dem Magic, wo er ja mehr oder weniger hergeschenkt wurde. Also es war ja damals der Wendell Carter für Nikola Vucevic und eben dieser Pick, der dann zu Franz Wagner wurde letztendlich. Also ein ziemliches Fiasko aus Bulls Sicht. Aber damals hat niemand gesagt, boah, die Magic kriegen jetzt Wendell Carter Jr. Das wird krass. Deswegen, aber ich glaube daran, dass da noch was kommen kann oder mehr kommen kann als das, was wir bislang gesehen haben.
Ja, ist so ein bisschen das, was wir seit Jahren sagen bei Wendell Carter Jr. Da kommt jetzt was, hoffentlich kommt da was, aber ich bin da ähnlich wie du. Ich glaube daran, ich hoffe, dass dieses Potenzial, was immer noch da ist, am defensiven Ende, als Shooter, als einfach dieser moderne, vielseitige, flexibel einsetzbare und irgendwo auch game-changing Big Man. Deswegen habe ich ihn hier auch an 10, verstehe aber auch gut und gerne, warum er bei dem einen oder anderen eventuell ans Ende der Lottery rückt, beziehungsweise eventuell sogar rausfällt. Da könnte ich jetzt auch nicht groß dagegen argumentieren. Bei mir sind die Spieler 11 und 12 so ziemlich in einem Tier. Ist bei dir auch so?
Sind das die beiden Zweitrunden-Picks?
Das kann ich dir gar nicht mal sagen, wo die gedraftet wurden. Ich glaube, einer davon ja.
Also ich habe die beiden Zweitrunden-Picks jetzt an 11 und 12. Ich habe Bruce Brown an 11 und die Anthony Melton an 12.
Okay, nein, dann habe ich das nicht so. Ich habe Bruce Brown an 11 und Herter an 12.
Ah, okay. Den habe ich, auch noch hier mit drin, aber an 14. Also den habe ich auch noch in der Lottery.
Okay.
Ich glaube, Bruce Brown können wir kurz machen. Er hat einfach schon bewiesen, dass er ein wichtiger Rotationsspieler von einem Championship-Team sein kann. Und ich denke, wenn jemand ihn da aus Toronto jetzt befreit, dann wird er das auch nochmal beweisen können. Ist einfach ein ganz, ganz unorthodoxer Spielertyp, aber jemand, der ja einfach einen riesigen Wert haben kann für ein richtig gutes Team oder wahrscheinlich für so ziemlich jedes richtig gute Team. Was krass ist für jemanden, der an 42 damals zu den Detroit Pistons gedraftet wurde. Und bei mir DeAnthony Melton ein bisschen ähnlicher Case. Ist einfach jemand, der mit seinem Skillset, mit seiner Mischung aus Defense und dann aber doch Shooting und sekundäres Playmaking, dachte ich mir, ja, einfach ein Tick wertvoller für diese wirklich richtig guten Teams sein kann, als das jetzt ein Kevin Huerter ist. Aber vielleicht bin ich bei Kevin Huerter auch jetzt durch dieses Down-Year, das er hatte,
ja,
ein bisschen zu sehr raus. Das kann ich mir schon vorstellen. Also hier Kevin Huerter an 12 halte ich absolut nicht für falsch oder für verrückt.
Das freut mich erstmal zu hören.
Und ja, sonst finde ich ja alles für falsch und verrückt, was du sagst. Also
Kevin Huerter hat halt eine überragende 2022-23 Saison gespielt bei 15 Punkten pro Abend, 40% Dreier, 62% durch Shooting, 119er All-Rating. Das sah dann letztes Jahr alles nicht mehr ganz so rosig aus. Weniger Spiele gemacht, nicht mehr in allen Spielen gestartet. In Anführungszeichen nur 36% seiner Dreier getroffen, auf 10 Punkte pro Abend drunter, auch deutlich weniger Minuten gespielt, was ich jetzt gar nicht mal unbedingt erklären kann. Es war beim gleichen Team unter dem gleichen Coach in einer so ziemlich gleichen Rolle. Bin gespannt, wie das dann läuft, wenn jetzt DeMar DeRozan da ist, der ja natürlich auch eine Menge offensive Touches bekommen wird und Würfe nehmen wird. wie Hurter ja davon quasi beeinflusst wird. Ich kann vollkommen verstehen, auch hier, wenn er Richtung Ende der Lottery rückt, wenn jemand die Anthony Melton beispielsweise vor ihm hat. Ich sehe ihn ungefähr so in einem Tier mit Bruce Brown, wobei halt bei Brown der Unterschied ist, dass Bruce Brown halt schon mal irgendwo auch ein sehr wichtiger Part eines Championship-Teams war, was jetzt Kevin Hurter oder die Anthony Melton nicht waren. Deswegen habe ich mich dann ultimativ auch für Brown an 11 entschieden. Da würde ich auch nicht wirklich tiefer gehen. Hurter, da geht nach unten noch einiges. Ich bin da aber optimistisch, dass es halt wirklich nur ein Down-Year war und ich wollte mich jetzt von diesem einen Jahr nicht unbedingt so sehr beeinflussen lassen. Denn ich denke, wenn wir das vor einem Jahr aufgenommen hätten, dann, ja, hättest du wahrscheinlich Hurter ähnlich weit oben gehabt. Und da wollte ich jetzt...
Hätte er vielleicht sogar an der Top 10 gekratzt.
Genau. Und jetzt wegen einem Jahr, da setze ich einfach auch darauf, dass er da wieder hinkommen kann.
Hast du denn Melton auch in der Lottery?
Ich hatte Melton nicht in der Lottery. Ich habe ihn an 15. Aber je mehr ich drüber nachdenke und auch drüber nachdenke, was ich über das Melton-Signing der Warriors gesagt habe zum Beginn der Free Agency, hätte ich ihn wahrscheinlich dann jetzt an 13 haben müssen.
Also wie gesagt, ich habe Hurter an 14, bei mir fehlt jetzt dann noch der Platz 13. Melton an 12 und bei Platz 13, also hast du Anthony Simons mit drin?
Ich habe Anthony Simons an 13.
Okay, ich auch. Das bedeutet, dass wir beide ja irgendwie ein bisschen raus sind, was ihn angeht, oder? Weil er ist am ehesten jetzt gerade in dieser 10 bis 14, 15, 16 Range ist er, glaube ich, der einzige Spieler, von dem man wirklich sagen kann, dass da vielleicht noch eine gewisse Upside da ist. Er hat den elitären Skill mit dem Shooting und er ist natürlich viel, viel mehr in Sachen Creation und in Sachen, dass jemand, dem man den Ball in die Hand geben kann, hat er natürlich, bringt er mehr mit als jemand wie Brown, als jemand wie Hurter, als jemand wie Melton. Aber trotzdem scheinen wir beide ja so ein bisschen raus zu sein, oder? Also wenn jetzt jemand hier sitzen würde und ja, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl bei mir, dass ich raus
bin.
Bei
mir ist es eher so, weil er halt diese Skills mitbringt, die du gerade beschrieben hast, das rechtfertigt ihn, da oben zu haben, obwohl er im Vergleich zu vielen der anderen Spieler kein Two-Way-Spieler ist, mehr oder weniger noch nie gezeigt hat, was er bei einem guten Team abliefern kann, ob er vielleicht doch nicht jemand ist, der leere Stats auflegt bei einem miesen Team, ist auch nur durchschnittlich effizient, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Indiz dafür ist, dass ich raus bin bei ihm, sondern dass er einfach, weil er dieses Shooting hat, von einem Spieler, den ich vielleicht eher so an 18 oder so hätte, halt deswegen noch in die Lottery reinrückt. Aber ich verstehe durchaus, was du meinst, dass er, auch wenn man sich seine Average anguckt, also 23 Points per Game, liegt ja keiner von den anderen Spielern auf hier in dieser Range. Und so viel Creation übernimmt auch kein anderer Spieler. Aber das sind einfach zu viele Fragezeichen. Defensiv, was er bei einem guten Team kann, auch irgendwo ein bisschen als Passspieler. Und ob er die Kollegen wirklich besser macht, negatives On-Off gehabt jetzt letztes Jahr in Portland. Ja, schwierig.
Er hatte halt auch wirklich einen sehr langsamen Start in seine Karriere. Also er hat seine ersten 3 Jahre in Portland im ersten Jahr fast gar keine Rolle gespielt, dann im Jahr 2 und 3 schon. Und dann kam aber dieses Breakout-Jahr 2021, 2022 trotzdem noch an der Seite von Damian Lillard, wo er dann von 17 auf knapp 30 Minuten pro Abend gesprungen ist. 8er war im MIP-Voting und dann halt plötzlich 17 Punkte aufgelegt hat. Und inzwischen, ja, also jemanden, ich könnte mir halt vorstellen, das war jetzt mein Gedankengang, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar von den Hörern oder generell, wenn jetzt ein Dritter hier mit uns sitzen würde, dass, und derjenige sagt, ja hey, also 23 und 5,5 Assists, krasser Shooter, ist halt einfach in einem scheiß Team gefangen, zuerst an der Seite von Lillard und McCollum, dann an der Seite von Lillard und jetzt dann halt einfach in einem Trash-Team. Aber ja, ich habe mich auch, also konnte hier nicht rechtfertigen, ihn höher zu schieben. Ich hatte sogar eigentlich noch Hurter vor ihm an 13 und eben Simons an 14. Aber das habe ich dann, da dachte ich mir dann, na komm, ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Upside da. Und bei Hurter halt, glaube ich, nicht. Ich glaube, Hurter ist der er ist.
Fair.
Aber hinter Brown, hinter Melton, ja, weiß nicht, vielleicht fühlt sich das im ersten Moment komisch an für viele. Aber ich bin dann eben auch zu dem Schluss gekommen, gerade defensiv. So mit, vor allem mit seinem Körper, das ist ja nicht so ein Trae Young, der auf verlorenem Posten ist, sobald er aufs NBA-Parkett steigt. Der Junge ist 6'3", hat immerhin 82 Kilo auf den Rippen. Das ist ja jetzt nicht so, dass der ein desolater Verteidiger sein muss. Aber ist er halt bislang in seiner Karriere.
Ja.
Naja, Das heißt aber, du hast einen Spieler, also wenn du Melton knapp nicht mit drin hattest, dann musst du ja einen knapp drin gehabt haben, den ich nicht drin habe.
Genau, das hatten wir am Anfang der Folge schon thematisiert gehabt. Ich habe Duncan Robinson auf 14.
Nee, Sexton hast du gesagt gehabt.
Nein.
Am Anfang, oder?
Nein. Ah, okay. Sexton habe ich hier, ich habe noch ein bisschen weiter gerankt aus Spaß. Ich habe Sexton erst an 19, also
okay.
weit weg. Nein, Duncan Robinson auf 14, hat ein überragendes Jahr gespielt, war lange Zeit so in der Most Improved Player Conversation, jetzt nicht in der so richtig ernsten, aber in der erweiterten, auch ein Video gemacht, also wirklich, wirklich gebounce-backed, klasse Shooting, wie wir es von ihm kennen. Der große Unterschied war, dass er halt als Driver und als jemand, der den Korb attackiert, einen sehr viel besseren Job gemacht hat als in der Vergangenheit, wo das quasi exklusives Shooting war. Sehr viel mehr zum Korb gezogen, sehr viel besserer Finisher, hocheffizient aus der Florida-Region. Immer mehr auch, gerade in Abwesenheit von Butler und Hero, Pick and Roll gelaufen mit Adebayo. Das sah richtig, richtig gut aus. Und deswegen habe ich ja einfach Duncan Robinson an 14, weil er halt diesen elitären Skill mitbringt, was sein Shooting angeht. Aber gleichzeitig das auch mittlerweile nicht mehr sein einziger Skill ist. Deswegen, ich verstehe ja voll, wer Melton über ihn hat. Wenn man Mitchell Robinson vor ihm haben möchte, wenn man sagt, bei einem Contender habe ich auch lieber Allen einfach als Two-Way-Spieler über einem Duncan Robinson. Wenn man sagt, okay, Creation von Sexton sehe ich als wertvoller an. Okay, ich habe mich hier halt für Duncan Robinson an 14 entschieden. Höher geht's nicht, niedriger geht's immer auf jeden Fall, aber ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt oder fühle mich eigentlich ganz gut mit 14. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich auch gut und gerne Melton hier an 14 packen können über ihn, was du ja hast.
Ja, ich habe nicht komplett noch durchgerankt außerhalb der Lottery, aber ich habe ihn hier als dritten Namen noch bei meinen Honorable Mentions stehen, hinter Gary Trent Jr. und Mitchell Robinson. Aber da habe ich mir, wie gesagt, nicht in die Tiefe Gedanken gemacht. Kann gut sein, dass Duncan Robinson hier bei mir an 15 wäre. Rob Williams hätte vielleicht noch einen Case, also ja. wenn der nicht auch diese krassen Verletzungsprobleme gehabt hätte oder hätte. Dann wäre er hier sicherlich ein Lock für die Lottery, safe, wenn wir uns daran erinnern, safe. Was für eine krasse Rolle er bei Boston damals einnehmen konnte in diesem einen Playoff-Run oder in diesem einen Jahr. Aber da bin ich halt leider inzwischen wirklich total raus. Dann haben wir es ja tatsächlich schon.
Kurz und knackig heute, gar nicht.
Kurz und knackig. Ich hätte ein Angebot für dich. Ich hätte quasi quasi zwei Trivia-Fragen oder eineinhalb Trivia-Fragen. Und zwar einmal die wirklich hier mit der Draft-Class zu tun hat und eine, die sich nochmal mit Dikembe Mutombo befasst. Das eine ist nicht so richtig eine Trivia-Frage, ist eher so eine Schätzfrage, die ich interessant finde. So ein Fun-Fact.
Such dir eine aus. Beide machen wir nicht.
Ich muss mir eine aussuchen.
Ich such dir eine aus, ja.
Ja, dann mache ich die Draft-Class-Frage. Sorry, okay. Dikembe. Die Dikembe-Frage wäre gewesen, die All-Time-Blocks-Leader, weil er da ja an Platz 2 ist und da irgendwie so ein bisschen die Top 10 versuchen durchzugehen. Aber
Hakeem an 1 und danach, keine Ahnung.
Wer an 1?
Hakeem?
Ich glaube tatsächlich nicht. Jetzt müssen wir doch kurz googeln. Ich dachte Mark Eaton. Time-Blocks-Leaders, NBA. Let me check. Ah nee, tatsächlich hast recht. Hakeem an 1.
Cool.
Mark Eaton an 4. Wieso hatte ich den an dem Kopf? Ah, der hat, glaube ich, den Rekord für die meisten Blocks in einer Saison oder irgendwie sowas. Ja, wenn ich schon dabei bin, hau ich's raus. Hakeem an 1, Dikembe 2, Kareem an 3, was krass ist. Mark Eaton, Tim Duncan, David Robinson, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, Tree Rollins, Hawks-Legende, Robert Parrish, Platz 10. Und dann gucke ich mal, wo der erste aktive Spieler kommt, aus Interesse. Dwight Howard an 13, aber der ist nicht mehr aktiv. Brook Lopez ist der erste aktive Spieler an Platz 22. Und Anthony Davis hat 1705 Blocks, könnte also bald die Top 25 knacken. Da braucht er noch, oh Gott, Kopfrechnen. Da braucht er noch die Differenz zu 1771. 66 braucht er noch. Das sollte zu schaffen sein in dieser Saison. So, deine Trivia-Frage. Wir haben uns mit der 2018er Draft-Class beschäftigt und ich möchte ganz simpel von dir wissen, oder lass uns mal versuchen, ein bisschen durchzugehen. Aus dieser Draft-Class, welche Spieler haben denn die meisten Spiele absolviert in ihrer NBA-Karriere bislang? Punkt. Also Platz 1 dürfte Mikkel deutlich sein.
Ja.
Richtig. 474 Spiele in 6 Jahren, aber danach wird's interessant. Also ich war gerade durchaus überrascht, als ich mir die Liste angeguckt habe.
Okay, ich denke, dass Boah, DiVincenzo hat viele Spiele gemacht.
DiVincenzo ist auf Platz 14 mit 354. DiVincenzo hat einfach in seiner Karriere, frage ich mich aber auch gerade, wie das zustande kommt, hatte der doch mal eine größere Verletzung? Aha. DiVincenzo hat 2 Spiele weniger als Troy Brown Jr.
Okay.
Ja doch, der hat in seiner Rookie-Saison nur 27 Spiele gemacht. Hm. War halt auch, glaube ich, bei den Bucks damals 2019 auch einfach noch nicht fester Teil der Rotation als Rookie. Dann hat er 2022 nur 42 Spiele gemacht. Also es gab 2 Saisons, in denen er halt wenig gemacht hat. Das reicht dann hier in dem Fall schon.
Also Shea hat auf jeden Fall viel gemacht.
Ja, Shea ist an Platz 7 mit 386. Genau gleich viele wie Aaron Holiday.
Bruce Brown hat viele gemacht.
Bruce Brown ist Platz 3 mit 416.
Duncan Robinson hat viele gemacht.
Duncan Robinson, ja, kann ich mir vorstellen, das hat halt auch eine Weile. Ah, der war undrafted. Den habe ich hier gar nicht mit auf der Liste. Ach so. Aber lass mich gerne kurz gucken.
Achso, stimmt, der war undrafted, ja. Hat.
Duncan Robinson hat 349 Spiele absolviert. Das würde ihn hier auf Platz 16 bringen.
Luca,
Platz 6, 400.
Auch nur Platz 6. Trey hat zwar letztes Jahr einiges verpasst, aber insgesamt eigentlich gut
Trey
gewesen. Trey
Platz 5, 400, also 7 Spiele mehr als Luca. Das heißt, der Trade hat sich definitiv gelohnt. Die Plätze 2 und 4 fehlen dir noch ganz oben.
Sind das Spieler gewesen, über die wir jetzt geredet haben heute?
Ja, beide.
Na, Brunson?
Yes, 422, Platz 2.
Ansonsten Jaren Jackson Jr. hat... war, glaube ich, immer was gehabt. MPJ hat ja sein ganzes erstes Jahr verpasst. Ayton hat super viel verpasst am Anfang. Mhm. Carter Jr. haben wir auch drüber geredet. Brown hatte ich schon, Hörter hatte ich schon.
Simons. Nee, Hörter hast du noch nicht.
Dann Hörter?
Ja, es ist Hörter.
Okay.
Mit 413 Spielen. Okay. Ayton ist Platz 12. JJJ Platz 21. Mhm. Wendell Carter sogar nur Platz 27. Michael Porter Platz 33. Und sonst, ja, das war es in Sachen Spielern, über die wir heute geredet haben, glaube ich. Nee, irgendeiner fehlt noch. Ah, Anthony Simons, Platz 26 auch nur. Er hat halt auch echt viel verpasst, leider. Moritz Wagner auf Platz 22 mit 333 Spielen, genau gleich viele wie Jaren Jackson Jr. Und jetzt gucke ich mal, ob hier noch irgendwie was Kurioseres dabei ist. Javon Carter, sehr weit oben mit dabei. Josh Okogie ist in der Top 10. Also ja, halt auch so unscheinbare Rollenspieler, die aber einfach sich irgendwie immer in irgendwelchen Rotationen gehalten haben. Gerade so Jungs wie Okogie, wie Carter. Miles Bridges auf Platz 11 und eben Troy Brown Jr. habe ich gerade. Landry Shamet auf Platz 16, obwohl der gefühlt seit 4 Jahren raus ist aus der NBA. Ja, das soll es gewesen sein.
Wunderbar, kurz und knackig heute.
Kurz und knackig, bin überrascht, bin stolz auf uns. Leute,
ich auch.
Checkt Holy aus. Und sichert euch einen dieser geilen Adventskalender. Checkt Patreon aus und sichert euch geile Supporterfolgen. Und checkt die Folge nächste Woche aus und sichert euch nochmal richtig geilen Content im öffentlichen Feed. Ich würde sagen, das ist unser Appell an euch. Es hat wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Und lieber Julius, ich wünsche dir eine schöne Woche.
Ich dir auch, mein Freund.
Und wir hören uns bald wieder und wir hören euch bald wieder. Macht's gut. Ciao.
So machen wir's. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.